Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für die Begrüßung. Wie Sie am Titel sehen, spreche ich heute über die soziale Frage, und zwar über die soziale Frage in einer endlichen Welt. Deswegen auch die schwer zu sprechende Klammer über soziale Ungleichheiten und Disparitäten in der Postwachstumsökonomie. Wenn wir über soziale Ungleichheit oder die soziale Frage sprechen, hören wir nämlich ganz häufig, dass wir Wirtschaftswachstum brauchen, dass der Kuchen wachsen muss und dass es dann auch mehr zu verteilen gäbe. Und ich möchte heute mit Ihnen sozusagen in mehreren Schritten dieses Argument aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und darüber sprechen, warum Wachstum eine problematische Lösung für die Beantwortung der sozialen Frage ist. Das beginnende 21. Jahrhundert ist gesellschaftspolitisch, kann man sagen, durch die Rückkehr der sozialen Frage gekennzeichnet. Nachdem 2 Jahrzehnte lang viele andere Debatten auch um Identität und Diskriminierung eine stärkere Rolle gespielt haben, sind spätestens in den 2000ern, aber auch schon Ende der 90er Jahre im Zeichen aufkommender multipler Krisen von Wirtschaftskrisen, Staatsschuldenkrisen, Sozialstaatsab- und Umbau, ist seitdem eigentlich die Wiederkehr der sozialen Unsicherheit sowohl in der Alltagswahrnehmung als auch in der wissenschaftlichen Beobachtung wieder äußerst virulent. Die Diskussionen, Sie kennen die Topoi vielleicht alle, über die gespaltene Gesellschaft, über die Idee, dass sich eine zunehmende Gruppe von Menschen abgekoppelt, entkoppelt, abgehängt wird, dass sich sozusagen etwas wie eine Unterschicht, ein Prekariat, dass sich Entkoppelte, Exkludierte herausbilden, dass also sozusagen die Kohäsion der Gesellschaft dahingehend bedroht ist, dass eine zunehmend größere Gruppe außerhalb steht, sozusagen keinen Zugang mehr zu Positionen innerhalb der Gesellschaft ist, hat vom Arbeitsmarkt, aus dem Bildungssystem ausgeschlossen bleibt. Die besondere Brisanz haben diese Diagnosen dadurch erhalten, dass sie eben nicht nur quasi diejenigen betreffen, die in diesen Lebenslagen leben, sondern dass sie, wie viele Studien gezeigt haben, bis weit in die Mittelschichten hineinwirken. Dass also mit der zunehmenden Prekarisierung und Entsicherung von Arbeits- und Lebensverhältnissen sich auch diejenigen gefährdet oder verunsichert sehen, die eigentlich selber noch in den gesicherten Schichten der Gesellschaft leben, die selber in Arbeit sind, vielleicht sogar noch in einem Normalarbeitsverhältnis, aber die sich sozusagen von dieser zunehmenden Ausdifferenzierung und der zunehmenden Unsicherheit ihrerseits auch bedroht fühlen. Ganz klassische Institutionen wie das Normalarbeitsverhältnis, was über Jahrzehnte zumindest, wenn nie auch für alle gültig, auch im Westen nicht, insbesondere auch aus geschlechtsspezifischer Perspektive nicht, aber es ist eine starke normative und normale Kraft entfaltet hat, dass solche Institutionen zunehmend sozusagen erodieren oder zumindest fraglich werden und nicht mehr selbstverständlich sind. Wichtig ist vielleicht in dem Zusammenhang eben auch immer noch mal zu unterscheiden, dass es in dieser Diskussion ganz stark darum geht, wer gehört nicht mehr dazu, wer sozusagen ist nicht mehr drinnen, wer wird aus der Gesellschaft exkludiert, und dass diese Frage nach dem Drinnen und Draußen eben auch auf diejenigen ausstrahlt, die eigentlich noch im Drinnen sind. Was man auch sagen muss, dass es bei dieser Frage zunehmender Verunsicherung und der wachsenden Sorge bei immer mehr Menschen, man könne aus den Binnenzonen der Gesellschaft herausfallen, eben gar nicht nur und ausschließlich darum geht, dass soziale Sicherungen abgebaut werden, sondern dass auch Gewissheiten für lange Zeit privilegierte Bevölkerungsgruppen dadurch in Frage gestellt werden, weil andere Gruppen weniger exkludiert sind, als sie es vorher waren. Männliche Facharbeiter zum Beispiel, sehr lange, insbesondere in Westdeutschland, gut abgesichert und quasi die prototypische Figur im etablierten Normalarbeitsverhältnis. Deren Rolle wird prekärer, während andere, die vorher aus bestimmten Bereichen komplett ausgeschlossen geblieben sind, wie zum Beispiel Frauen, aber auch Migranten und Migrantinnen in bestimmten Arbeitssphären, zunehmenden Zugang auch zu Binnenzonen bekommen. Das heißt, hier ist etwas in Bewegung geraten, und diese Diskussion, die erleben wir jetzt tatsächlich schon fast 20 Jahre lang. Was neu hinzugekommen ist, ist eine Diskussion über soziale Ungleichheit, also nicht nur über die Frage, wer ist drinnen und draußen, sondern auch über die Frage nach dem mehr oder weniger. die natürlich nie weg war, die aber mit der Finanzmarktkrise 2008 folgende eine ganz neue Virulenz bekommen hat. Während also eine Zeit lang die soziale Frage so wieder aufgetaucht war, vor allem darüber zu sprechen, wer ist drinnen und wer ist draußen, ist im Gefolge sozusagen der Weltwirtschafts- und Finanzkrisen nach 2008 die Frage, wer hat eigentlich wie viel und wie ist das sozusagen, was es zu verteilen gibt, eigentlich verteilt, virulenter geworden. Und damit treten erstmals nicht nur diejenigen, die nach unten ausgeschlossen sind, sondern auch die oben ins Blickfeld wieder der sozialen Frage. Man muss es immer noch mal wieder in Erinnerung rufen, die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 folgende, das waren die schwersten Erschütterungen der Weltwirtschaft seit der Weltwirtschaftskrise 1929. Und aus der deutschen Perspektive kann manchmal fast ein bisschen vergessen gehen, dass es weltweit tatsächlich dazu geführt hat, dass Hunderte von Millionen Menschen ihre Arbeit verloren haben, dass viele, viele Millionen Menschen ihre Pensionsansprüche und ihr Erspartes verloren haben und dass eben im Gefolge in der Bearbeitung der als Finanzkrise gestarteten Krise in der Folge von nicht übermäßigen Konjunkturprogrammen, aber immerhin Konjunkturprogrammen, aber auch in Folge sozusagen der staatlichen Bankenrettung, die Staatsverschuldung rasant angestiegen ist, sodass eine Staatsschuldenkrise hinzukommt mit wirklich weitreichenden Folgen für Sozialausgaben und die öffentliche Infrastruktur. In vielen Ländern, in denen die Krise aus unterschiedlichen Gründen, auf die ich noch mal kurz zurückkommen werde, deutlich heftiger ausgefallen sind in Deutschland, sind im Zuge dessen auch Protestbewegungen entstanden, wie zum Beispiel die Occupy-Bewegung mit Occupy Wall Street, die genau, um noch mal deutlich zu machen, dass sich hier der Fokus verschoben hat, nicht nur mehr zu gucken, wer fällt raus, sondern auch der Fokus dahin gerichtet worden ist, wer profitiert eigentlich von diesem System. Und die Occupy-Bewegung davon gesprochen hat, zu sagen, we are the 99%, dann war es sozusagen ein Angriff auf die 1%, die aus dieser Perspektive sozusagen die Privilegien auf sich versammeln. Tatsächlich, und das ist für das Thema, wenn wir heute über soziale Ungleichheit sprechen, absolut relevant, waren es aber nicht nur Protestbewegungen von unten, die im Nachgang der Wirtschafts- und Finanzkrisen 2008 folgende das Thema der sozialen Ungleichheit wieder auf die politische Agenda gesetzt haben. Nachdem seit den 1980er Jahren eigentlich die neoliberale Doktrin, dass soziale Ungleichheit was Gutes sei, dass soziale Ungleichheit dynamisierend wirke, dass soziale Ungleichheit die Menschen dazu bewege, sich anzustrengen, um sozusagen in der sozialen Stratifizierung aufzusteigen. Nachdem das lange Zeit die neoliberale Agenda war, beobachten wir aktuell im Gefolge der Finanzkrise zumindest leichte Kursverschiebungen. Bei Institutionen wie Weltbank oder dem Internationalen Währungsfonds, jahrzehntelang Speerspitzen sozusagen der neoliberalen Doktrin, dass soziale Ungleichheit mobilisiert, finden wir plötzlich ganz andere Töne, nämlich dass die Vermögens- und Einkommensungleichheit weltweit solche Dimensionen und Ausmaße erreicht hat, dass sie anfangen, das Wirtschaftssystem zu destabilisieren. Die OECD, auch jahrelang sozusagen Speerspitze genau dieser Doktrin, hat 2015 eine ganz viel beachtete Schrift In It Together, Why Less Inequality Benefits All veröffentlicht, also tatsächlich hier ein Paradigmenwechsel der besonderen Weise. Was ist hier plötzlich die Idee oder die Analyse oder woher kommt es, dass plötzlich von denjenigen, die eigentlich immer gesagt haben, soziale Ungleichheit brauchen wir, das ist was Gutes, soziale Ungleichheit problematisiert wird? Da die Wohlhabenden und Reichen im Zuge eben einer zunehmenden sozialen Spaltung ihre umfangreichen Einkommenszuwächse nicht mehr konsumieren können und auch viele Unternehmen Überschüsse anhäufen, die nicht sozusagen in den Produktionsprozess reinvestiert werden, gibt es immer mehr privates Kapital, das auf den Finanzmärkten nach produktiver Anlage strebt. Was daraus folgt, sozusagen, ist eine Entkopplung der Finanzmärkte von der Realwirtschaft und die wiederum entlädt sich in regelmäßig wiederkehrenden Finanzkrisen. Was an diesem Punkt wichtig ist und warum ich das hier ausführe, ist, dass Ungleichheit hier als funktionales Problem für das Wirtschaftssystem analysiert wird und nicht als Frage der sozialen Gerechtigkeit. Das heißt, es geht nicht in erster Linie darum, ob die Ungleichheit den Armen und Benachteiligten schadet, sondern darum, ob sie das kapitalistische System destabilisiert. Nur vor diesem Hintergrund, Sie sehen ihn hier, Thomas Piketty, der das viel beachtete Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert geschrieben hat, das wirklich zu einem internationalen Weltbestseller geworden ist, mit seinen 800 Seiten. Und was Piketty macht, ist in hohem Maße interessant. Er widmet sich nämlich auf einer ganz breiten Datenbasis für mehr als 20 Länder der Frage, wie sich eigentlich Einkommen und Vermögen langfristig entwickeln. Die zunehmende Ungleichheit, so das zentrale Ergebnis seiner riesigen Studie, ist eben kein Zufall, sondern eingeschrieben in eine wirtschaftliche Entwicklung, denn die Rendite auf Kapital ist im historischen Durchschnitt stets größer als das Wachstum des Einkommens. Das heißt, wenn man es nochmal in anderen Worten sagt, und das ist das Verdienst Pikettys, dass das Versprechen der Leistungsgesellschaft, dass sie durch harte Arbeit ihren Wohlstand mehren können, historisch nicht zutreffend ist. Denn sozusagen mit leistungslos investiertem Kapital war und ist immer mehr Geld zu verdienen gewesen. Das Interessante ist jetzt, dass dieser 800-Seiten-Wälzer plötzlich ein Weltbestseller wird. Den hätten vor der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 folgende nur die üblichen Verdächtigen, die sich immer schon für soziale Ungleichheit interessiert haben, gelesen. Aber eben, weil sich auch in den ökonomischen Eliten die Idee anfängt zu verankern, dass die Dimensionen sozialer Ungleichheit auch systemdestabilisierend sein könnten, interessieren sich plötzlich ein viel breiteres Publikum für diese Analysen. Piketty sagt, von den Zahlen nichts wissen zu wollen, dient selten der Sache der Ärmsten. Und tatsächlich lohnt es sich bei dem Thema soziale Ungleichheit, tatsächlich einfach noch mal ein paar Zahlen in Erinnerung zu rufen. Das war jetzt zu schnell, das kommt gleich. Ist das reichste Prozent, das sind Zahlen, die, glaube ich, die meisten kennen. Im Jahr 2016 besitzt das reichste Prozent der Weltbevölkerung so viel Vermögen wie die restlichen 99%. Die Verteilung des Weltvermögens zwischen den Geschlechtern ist ganz ähnlich annähernd. 99% bei den Männern, 1% von den Frauen. Wenn wir nach Deutschland gehen, dann haben wir eine Verteilung, das sehen Sie hier, den grünen Balken. Die 10 wohlhabendsten Prozent der Bevölkerung besitzen über 60% des Vermögens. Und an das reichste 1% geht immer noch ein Drittel des Gesamtvermögens, nämlich 33%. Und eine Zahl, die ich auch immer noch mal wieder eindrücklich finde, die sehen Sie hier unten in der Ecke. Die 5 reichsten Deutschen besitzen so viel wie die 40% ärmsten der Bevölkerung, also wie fast die Hälfte der Bevölkerung. Tatsächlich kann man für Deutschland und die USA sagen, dass im letzten Jahrzehnt nur die obersten 20%, also das 9. und das 10. Dezil, was Sie hier sehen, vom Wachstum überhaupt profitiert haben. Das heißt, Einkommen und Vermögen aller anderen stagnieren im letzten Jahrzehnt. Das ist auch immer deshalb nochmal wichtig zu sehen, wenn man sich jetzt diese Verteilung anguckt, um zu sehen, dass es nicht darum geht, dass es eine kleine Gruppe gibt, die nichts hat oder die benachteiligt ist, sondern wenn Sie sich das hier nochmal genau angucken, dann sehen Sie, dass die ärmere Hälfte der Bevölkerung so gut wie kein Vermögen hat. Also nicht nur ein paar Abgehängte, sondern dass das tatsächlich durch die Mitte der Gesellschaft geht. Man darf, wenn man jetzt diese Zahlen sozialer Ungleichheit sich nochmal vor Augen führt, natürlich die internationale Dimension nicht aus dem Blick verlieren. Wir haben eine deutlich zunehmende soziale Ungleichheit. Deutschland gehört definitiv zu den OECD-Ländern, wo die Ungleichheit der Vermögen und der Einkommen am stärksten zunimmt gegenwärtig. Ansonsten kann man sagen, hat Deutschland eine im europäischen Vergleich mittelmäßige Einkommensverteilung, gehört aber zu den Ländern mit der stärksten Vermögensungleichheit. Nichtsdestotrotz, alle Einkommensgruppen in den europäischen Ländern gehören zu den reichsten 20% der Welt. Also auch die untersten 10 oder 20% gehören im Weltmaßstab immer noch zu den reichsten 20%. Wenn man das jetzt als Ausgangsdiagnose gibt, zu sagen, die soziale Frage war natürlich nie weg, ist aber als gesellschaftliches Thema, als politisches Thema und als wissenschaftliches Thema mit großer Wucht auf die Tagesordnung zurückgekehrt, und zwar von der Frage nach dem Drinnen und Draußen hin zu dem, zu wirklich der Verteilungsfrage im Gefolge der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 folgende. Ich glaube, um die aktuelle Situation verstehen zu können und auch zu verstehen, wofür plädieren eigentlich diejenigen, die diese Konstellation, die dieses Ausmaß von sozialer Ungleichheit problematisieren, lohnt ein Blick zurück in die Geschichte. Also was ist eigentlich der Ausgangspunkt? Was ist der Vergleichsmaßstab, wenn Leute davon sprechen, dass soziale Ungleichheit zunimmt? Und tatsächlich erleben wir in der Debatte, dass viele Kritiker und Kritikerinnen der zunehmenden sozialen Ungleichheit. Kritikerinnen des neoliberalen Wirtschaftsmodells sich auf ein anderes Wirtschaftsmodell, nämlich das der Nachkriegsjahrzehnte, das keynesianisch-fordistische Wirtschaftsmodell beziehen. Und ich möchte kurz das nochmal in Erinnerung rufen, um dann mit Ihnen weiterzugehen und die Frage aufzuwerfen, wäre das denn eigentlich eine Lösung, dahin zurückzugehen oder wesentliche Elemente dessen wieder zu beleben. Das keynesianisch-fordistische Wohlfahrtsmodell war geprägt durch industriegesellschaftlich standardisierte Massenproduktion, eng verbunden mit der Ermöglichung von Massenkonsum durch eine deutliche Steigerung von Löhnen und Sozialleistungen. Hier wissen wahrscheinlich viele, ne, Fordismus kommt sozusagen von dem US-amerikanischen Automobilhersteller Henry Ford, der eben diesem Modell seinen Namen gegeben hat. Er perfektionierte in seinen Fabriken die Fließbandfertigung, er führte 1914 den 8-Stunden-Tag ein und erhöhte zur gleichen Zeit den in den Fabriken gezahlten Mindestlohn um das Doppelte. Verbunden mit dem Ziel, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen, die die Autos bauen, auch in der Lage sind, diese Autos zu kaufen. Ford hat damals gesagt, Autos kaufen keine Autos. Also er war der Erste, der auf die Idee gekommen ist, dass er wahnsinnige Absatzsteigerungen haben wird, wenn seine eigenen Arbeiter in der Lage sein werden, das Auto, was sie zusammenbauen, auch zu besitzen. Damit ist eine ganz entscheidende Verschiebung einhergegangen. Es heißt, Löhne wurden plötzlich vom Kostenfaktor zum Nachfragefaktor. Also es konnte für einen Unternehmer wie Ford Sinn machen, Löhne zu erhöhen. Das ist eine Perspektive, die später der Ökonom John Maynard Keynes mit seiner die gesamtwirtschaftliche Nachfrage adressierenden Wirtschaftstheorie in den 1930er Jahren herausgearbeitet hat. Und nach dem Zweiten Weltkrieg kristallisierte sich in Deutschland wie in den meisten westeuropäischen Ländern ein dieser Logik folgender, zusätzlich muss man immer auch sagen, durch die Systemkonkurrenz befeuerter Klassenkompromiss heraus, nämlich die Idee sozusagen, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen, dass die Bürger und Bürgerinnen, dass es einen gewissen Ausgleich zwischen Marktinteressen und den Interessen der Arbeitenden gibt. Dazu auch wichtig für dieses Modell, zentrale Bereiche wurden dem Markt entzogen, insbesondere Kommunikation, Transport, Bildung und Gesundheit und wurden sozusagen in die staatliche Verantwortung gestellt. Im Nachhinein, diese Phase wird gerne nostalgisiert. Die Franzosen nennen sie Trente Glorieuse, also sozusagen es geht um die 50er bis ausgehende 1970er Jahre. Häufig wird im Nachhinein auch von der Konsensgesellschaft gesprochen. Das ist wahrlich irreführend. Dann muss sagen, viele der Verbesserungen, also viele der ArbeitnehmerInnenrechte, auch der Lohnerhöhung, sind wirklich in Arbeitskämpfen erstritten worden. Was aber passiert, und Sie sehen hier den Mann die Treppe hochspüren an dieser Stelle, ist sozusagen ein Fahrstuhleffekt, eine einmalige Wachstumsphase, wo man sich auch noch mal ein paar Zahlen vor Augen führen muss, um zu verstehen, was in dieser Zeit in Westeuropa und jetzt hier die Zahlen sind, für Deutschland passiert sind. Sie haben eine Hochkonjunkturphase mit Wachstumsraten von teilweise bis zu 10%, aber sonst eigentlich eher im hohen einstelligen Bereich. Sie haben in der Zeit von 1950 bis 1973, also innerhalb von 23 Jahren, verdreifacht sich das Sozialprodukt. Oder was ich am eindrücklichsten finde, den dritten Punkt, den Sie hier sehen, in den 50er Jahren wuchs das Volkseinkommen in Deutschland, im Westdeutschland, doppelt so schnell wie in den anderthalb Jahrhunderten davor, also wie im Zeitraum von 1800 bis 1950, innerhalb von 10 Jahren. Man kann sich vorstellen, Sie sehen es hier, Verzehnfachung des durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommens innerhalb von 35 Jahren. Es hat einen wahnsinnigen Boom nach oben gegeben. Aber das, was Ulrich Beck mal den Fahrstuhleffekt genannt hat, die Grundstruktur der Verteilung ändert sich leicht, bleibt aber erhalten. Deswegen Fahrstuhleffekt. Alle fahren im Fahrstuhl nach oben, aber die Ordnung, wie die Leute in den Fahrstühlen stehen, die ändert sich wirklich nur sehr geringfügig. Aber wir müssen uns diese Situation vor Augen führen, um zu verstehen, was in dieser Konstellation passiert ist. Man muss auch in Erinnerung rufen, das ist ein wichtiger Punkt, auf den ich zurückkomme, wenn es um die Frage geht, können wir das wieder wollen? Dass die Ausweitung der sozialen Rechte im fordistischen Wohlfahrtsstaat nur ein Teil der Rechte sind. Denn wenn Rechte institutionalisiert werden, also wenn es höhere Löhne gibt, wenn es Sozialleistungen gibt, ist natürlich auch immer die Frage, wer hat eigentlich ein Anrecht, wer hat eigentlich einen Anspruch auf diese Leistung. Das heißt, jeder Sozialstaat, jeder Wohlfahrtsstaat, auch der keynesianisch-fordistische Wohlfahrtsstaat, ist immer auch exklusiv und definiert eben, wer keinen Anspruch hat. Man kann aus der heutigen Perspektive sagen, dass es ein System war, in dem zum Beispiel Frauen in der Regel eigentlich nur als Hausfrauen vorkamen. Ein System war, in dem sogenannte Gastarbeiter in sehr rassistisch kodifizierter sogenannter Gastarbeit zu deutlich schlechteren Bedingungen gearbeitet haben und so weiter. Man muss auch immer in Erinnerung rufen, dass diese Idee von Normallebenslauf, Normalarbeitsverhältnis, Normalbiografie, Vater, Mutter, Kind, zwei Kinder, jetzt alles in Westdeutschland, dass das ein sehr enger Normenkorridor war, der wenige Freiräume und Bereiche für alternative Lebensweisen gelassen hat. Nichtsdestotrotz, und das ist einfach an diesem Punkt wichtig in Erinnerung zu rufen, es war eine einmalige Wachstumskonstellation mit sehr, sehr hohen Wachstumsraten unter den Bedingungen der Systemkonkurrenz, also der Notwendigkeit der westlichen Wohlfahrtsstaaten zu zeigen, wir sind kapitalistisch, aber wir können auch sozial. Und das war eine Konstellation, wo man sagen kann, da sind aus Proletarierinnen, wenn man es zuspitzen möchte, Bürgerinnen geworden, aus Armen und Ausgegrenzten Teilhabende und Konsumentinnen. Das war sozusagen eine Konstellation, die in dieser Form erstmal historisch einmalig war. Und jetzt kann man natürlich fragen, was ist mit diesem Modell passiert? Also warum gibt es das nicht mehr? Ausgehend von den Ölkrisen und der aufkommenden Arbeitslosigkeit in den 1970er Jahren hat ein ökonomischer Paradigmenwechsel stattgefunden, der weitreichende Konsequenzen für die Produktionsbedingungen, für die Arbeitsbedingungen, aber auch für die Lebensverhältnisse der Menschen gehabt hat. Auszumachen ist eine Abkehr vom fordistisch-keynesianischen hin zu einem flexiblen, angebotsorientierten Kapitalismus, für den sozusagen die Angebotsbedingungen der Unternehmen zum Dreh- und Angelpunkt werden. Das heißt, Löhne werden vom Nachfrage zum Kostenfaktor. Es geht darum, sozusagen möglichst geringe Lohnkosten zu haben. Lohnsenkung, Rationalisierung, Deregulierung und Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen sind mit diesem Paradigmenwechsel verbunden, aber auch die Lockerung zum Beispiel von Arbeitsschutzbestimmungen. Aber auch Steuererleichterungen für Unternehmen, Deregulierung der Finanzmärkte, um private Kreditaufnahme und Finanzspekulation zu erleichtern, der Abbau sozialstaatlicher Sicherungssysteme und vor allem, den Bereich hatte ich eben schon genannt, die Vermarktlichung und Privatisierung von Dienstleistungen, die zuvor in staatlicher Verantwortung waren. Und das betrifft insbesondere, das kennen Sie alle, die Bereiche Kommunikation, Transport, Gesundheit und in gewissen Grenzen auch Bildung. Was mir an dieser Stelle noch wichtig ist, die Debatte über diesen Paradigmenwechsel und über die Wende hin zum flexiblen Kapitalismus ist häufig eine, die suggeriert, als wäre mit diesem Paradigmenwechsel eine Kapitulation des Staates verbunden. Also es hätte der Staat ist sozusagen der Wirtschaft unterlegen, die Politik sozusagen kann in Zeiten der globalen Entwicklungen, kann sie sozusagen den Entwicklungen nur noch tatenlos zusehen. Tatsächlich aber, und das ist mir an dieser Stelle sehr wichtig zu betonen, kann von einem Rückzug oder einer Tatenlosigkeit des Staates überhaupt nicht die Rede sein. Denn diese Prozesse, die den Paradigmenwechsel zum flexiblen, angebotsorientierten Kapitalismus kennzeichnen, die sind staatlicherseits betrieben und forciert worden. Man kann einfach ein paar Beispiele aus der Steuerpolitik nennen, um zu verdeutlichen, welche aktive Rolle der Staat in diesem Paradigmenwechsel gespielt hat. Auch nochmal jetzt Beispiele für Deutschland. 1996 wurde in Deutschland die Vermögensteuer abgeschafft. Die Steuerbelastung des reichsten 1% sank im Zeitraum von 1992 bis 2005 um 27% und zwischen 1997 und 2007, also in einem Zeitraum von nur 10 Jahren, fiel die durchschnittliche Unternehmenssteuer in den Ländern der EU von 38 auf 29%. Im Zuge dieser steuerpolitischen Verschiebung entsteht das, was viele Beobachter quasi privater Reichtum bei öffentlicher Armut nennen. Und wir haben eine Situation, wo sozusagen der Staat sich natürlich weiterhin, aber anteilig weniger als früher über Steuern finanziert und die dadurch entstehende Finanzierungslücke dadurch schließt, dass er sich verschuldet. Und jetzt kann man natürlich fragen, was passiert eigentlich, wenn der Staat sich verschuldet? Wenn der Staat sich verschuldet, dann besteuert er nicht die, also dann sozusagen nimmt er das Geld nicht von Unternehmen oder Wohlhabenden qua Steuer, sondern er leiht es sich von ihnen und er zahlt es mit Zinsen zurück. Das heißt, diese Konstellation verschärft natürlich insbesondere auch die Zunahme der Schere von privatem Reichtum und öffentlicher Armut, denn sozusagen durch das Ausleihen also sozusagen durch die Verschuldung, zum Beispiel in Form von Staatsanleihen, wenn es jetzt gerade nicht Deutschland ist, in dem Fall wächst sozusagen das Vermögen der Privaten. Das heißt, um das nochmal in Erinnerung, wir haben eine Konstellation hier, die weit entfernt ist von der Boomphase, von den Wachstumsraten, die wir in den 50er, 60er, 70er Jahren erleben. Das heißt, damit einhergeht eine zunehmende Ungleichheit, denn wie ich eben schon kurz dargelegt hatte, es ist nur noch ein kleiner Teil der Bevölkerung, der von den deutlich niedrigeren Wachstumsraten weiterhin profitiert. Tatsächlich können wir im historischen Vergleich sagen, dass Boomphasen, in denen alle oder fast alle vom Wachstum profitiert haben, wo das Einkommen aller gestiegen ist, dass sich das wirklich auf kurze Ausnahmephasen wie in den 50er, 60er Jahren beschränkt und dass wir spätestens seit Ende der 70er Jahre nicht mehr davon sprechen können, dass Wachstum im Sinne des Versprechens sozusagen der neoliberalen Idee, im Sinne des Trickle-Down-Effektes zu sagen, wenn die Wirtschaft wächst, werden alle davon was abbekommen. Ne? Also Trickle-Down, das rutscht sozusagen bis unten durch und alle werden davon profitieren. Diese Situation, die haben wir schon seit einer geraumen Weile nicht mehr. Muss ich noch mal nehmen. Wir haben also eine Konstellation, die ich jetzt gerade hier umrissen habe, einen flexiblen Finanzmarktkapitalismus und stellen aber fest, Stichwort Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 folgende mit der darauf folgenden Währungskrisen, den Staatsschuldenkrisen, auch dieses Modell ist nicht das Ende der Geschichte gewesen, wie es mal versprochen worden ist oder propagiert worden ist Anfang der 90er Jahre. Auch dieses Modell ist in eine fundamentale Systemkrise geraten, die sich eben mit den Krisen 2008 folgende entladen hat. Warum das und wo führt uns diese Krise hin, wenn wir uns für Fragen sozialer Ungleichheit interessieren? Die starke, vielleicht einfach noch mal ganz kurz in Erinnerung zu rufen, was da eigentlich passiert ist oder worin die konstitutive Instabilität und Krisenanfälligkeit dieser Konstellation von Finanzmarktkapitalismus liegt. Es gibt eine starke Tendenz zu Blasen und Krisen, da sich eben, ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, das Volumen auf den Finanzmärkten in den letzten drei Jahrzehnten durch vielfältige Deregulierungen und Ermöglichung von Währungsspekulationen sukzessive von der Realwirtschaft abgekoppelt hat. Damit ist der Wahn oder die Idee entstanden, man könne dauerhaft aus Geld mehr Geld machen. Man bräuchte gar nicht mehr Geld, Investitionen in den Produktionsprozess und würde dann sozusagen aus dem Produktionsprozess mehr Geld schöpfen. Klassisch für die, die marxistisch bewandert sind, wäre das GWG-Strich, sondern plötzlich war die Idee GG-Strich. Ich kann einfach aus Geld mehr Geld machen, ohne dass ich dazwischen noch einen Produktionsprozess brauche. Das hat auch eine Zeit lang funktioniert und jetzt kann man fragen, warum funktioniert das aber nicht dauerhaft? Ich hatte mir hier nochmal Zahlen rausgegeben. 2010, um sich das nochmal vor Augen zu führen, standen einem Weltsozialprodukt von 59 Billionen US-Dollar Eigentumstitel mit Anspruch auf Verzinsung von 211 Billionen US-Dollar gegenüber, also fast das Vierfache. Was passiert nun, wenn diejenigen, die diese Ansprüche halten, ihre Renditeansprüche einlösen wollen? Also wenn Leute sozusagen die Finanztitel in einem Umfang von insgesamt 211 Billionen US-Dollar diese sozusagen Renditeansprüche einlösen wollen in einer Realwirtschaft, sozusagen die einem Weltsozialprodukt von einmal gerade mal gut einem Viertel entspricht. Das funktioniert nicht, das kann sich jeder ganz einfach ausrechnen und die Folge dessen ist sozusagen, und das ist genau das, was in Finanzkrisen passiert, also sozusagen Kapitalvernichtung. Also diese große Diskrepanz zwischen 59 Billionen US-Dollar Weltsozialprodukt, aber 211 Billionen Dollar Renditeansprüche, die kann natürlich nicht eingelöst werden. Das heißt, in Finanzkrisen passiert Kapitalvernichtung, die dieses Auseinanderklaffen wieder stärker zueinander führt. Spannend jetzt für die Diskussion hier ist, dass im Zuge der Finanzkrisen, insbesondere zweite Hälfte 2008, 2009, im Anbetracht des Ausmaßes der Krise, tatsächlich eine kurze Zeit ein offenes Fenster war der Diskussion, vielleicht funktioniert dieses kapitalistische System tatsächlich nicht auf Dauer. Vielleicht ist es zwar so, dass wir uns eher das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus vorstellen können, wie es verschiedene Beobachter formuliert haben. Und vielleicht muss man sich aber doch an den Gedanken gewöhnen, dass es auch ein Ende des Kapitalismus geben könnte. Wenn man heute Zeitungsartikel aus einem Zeitraum von 4-5 Monaten liest, in ganz unterschiedlichen Bereichen oder die ganz interessant, wenn wir uns irgendwann mal die Verkaufszahlen sozusagen des Kapitals angeguckt von Marx, also sozusagen ein wahnsinniger Boom, also gab plötzlich ein großes Bedürfnis und eine große Debatte über das System. Das hat sich aber ganz schnell verschoben, denn das, was eigentlich im Nachgang der Krisen passiert ist, nicht nur im Zuge kleinerer Konjunkturprogramme, ist eher, dass die Systemfrage ganz schnell in eine Wachstumsfrage umgedeutet worden ist. Die Frage war nicht mehr, ist dieses System vielleicht inhärent instabil und am Ende, sondern die Frage, wie kommen wir aus dieser Krise wieder heraus? Wie kehren wir wieder zu höheren Wachstumsraten zurück? Und was im Zuge dessen passiert ist, ist, dass das lange Zeit komplett diskreditierte keynesianische Paradigma, also die Idee, dass man über staatliche Steuerung und darüber, dass man den Menschen und dem Staat Geld gibt und über die Nachfrage, private und öffentliche Nachfrage, die Wirtschaft ankurbelt, dieses Paradigma ist in die Diskussion zurückgekehrt. Und jetzt streiten eher sozusagen diejenigen, die für neoliberale Austeritäts- und Sparpolitik eintreten und eher diejenigen, die eben mit solchen Politiken Wachstum und Nachfrage generieren möchten, darüber, welches der richtige Weg zu mehr Wachstum ist. Die Frage sozusagen nach der Wachstumsorientierung steht aber überhaupt nicht mehr in Frage. Jetzt könnte man unter dieser Konstellation fragen, wenn es doch so ist, dass es einerseits eine gestiegene Sensibilität für die systemdestabilisierenden Effekte von radikaler sozialer Ungleichheit gibt. Wenn zugleich der Keynesianismus und keynesianische Ideen der Nachfragesteuerung wieder an Einfluss gewinnen im Vergleich zu den 2-3 Jahrzehnten davor, wäre das nicht der richtige Zeitpunkt zu sagen, na, dann kehren wir doch zurück zum keynesianisch-fordistischen Kapitalismus der Nachkriegsjahrzehnte und schaffen es sozusagen auf diesem Wege, die radikale Zunahme sozialer Ungleichheit in Griff zu bekommen. Ich möchte darüber sprechen, warum das aus meiner Sicht nicht gehen kann, warum es keine keynesianisch-fordistische Utopie in der Welt geben kann, in der wir leben, und warum sozusagen in den Sehnsüchten und manchmal auch etwas nostalgischen Erinnerungen an die vermeintlich goldenen 3 Jahrzehnte in doch mancherlei Hinsicht irreführend sind und vor allem uns nichts in die Hand geben, um zu sagen, wie es unter den Bedingungen heute weitergehen kann und soll. Das Modell ist, und die 4 Punkte möchte ich an der Stelle kurz erläutern, und dann kommen wir in der Gegenwart an mit der Frage, was denn dann eigentlich tun, wenn man die soziale Frage adressieren möchte. Das Modell ist aus meiner Sicht ökonomisch wie normativ in die Krise geraten. Es ist nicht internationalisierbar und es ist vor allem mit Blick auf ökologische Fragen nicht verallgemeinerbar. Und die Punkte möchte ich ganz kurz an dieser Stelle erläutern. Ökonomisch. Das Modell ist in die Krise geraten, weil es so etwas wie eine Überakkumulations- und Absatzkrise gegeben hat. Das heißt, es hat irgendwann so etwas wie eine Sättigung auch von Massennachfrage gegeben. Das heißt, sie brauchen dauerhaft natürlich auch Menschen, die diese Menge von Gütern abnimmt. Damit verbunden waren in den kapitalistischen Zentren eben steigende Arbeitslosigkeit und sozusagen Wachstum, was aber nicht mehr Jobs erzeugt hat. Wir müssen aber, und der Punkt ist mir an dieser Stelle, um jetzt gar nicht zu tief in die ökonomische Debatte einzusteigen, man muss sich noch einmal vor Augen führen, dass diese Prosperitätskonstellation und diese hohen Wachstumsraten in den 50er bis 70er Jahren, also wenn Sie sich noch mal erinnern, innerhalb von 10 Jahren von 1950 bis 60 doppelt so schnell gewachsen die Wirtschaft wie von 1800 bis 1950. Davon zu träumen heute, ist total illusorisch. Das ist eine Konstellation, das müssen wir uns immer in Erinnerung rufen, die nur ging mit Blick und im Nachgang von zwei Weltkriegen und dem Holocaust in einem komplett zerstörten Europa. Wer Wachstumsraten von 8% haben möchte, der muss vorher Krieg führen. Das kann man in dieser Radikalität sagen oder sozusagen soziale Infrastruktur und gesellschaftliche Rahmenbedingungen in wirklich gravierender Weise, die niemand wünschen kann, zerstören. Man muss immer wieder in Erinnerung rufen, das war eine Aufbauphase, die Wachstumsraten und Prosperität ermöglicht hat, von denen wir unter den gegebenen Bedingungen nicht träumen können und es auch nicht sollten. Das Modell ist aber nicht nur ökonomisch, es ist auch normativ in die Krise geraten. Ich habe eben schon darüber gesprochen, dass auch eine tiefgreifende Veränderung von Lebensführungen stattgefunden hat. Der Fordismus ist nicht nur von oben sozusagen von Neoliberalen, sondern auch von unten aufgebrochen worden. Das heißt, neben neuen Verwertungsinteressen, die in der Krise des fordistischen Produktionsmodells wurzeln, haben soziale Bewegungen von vormals ausgeschlossenen Gruppen auch ebenfalls ganz kräftig an diesem Modell gerüttelt. Mit sozialen Kämpfen um Gleichberechtigung und soziale Teilhabe, so in der Frauenbewegung, so in der Schwulen- und Lesbenbewegung, so in der Antipsychiatriebewegung, hat es eben auch eine Menge soziale Kämpfe gegeben, die diesen engen Normenkorridor des Fordismus ihrerseits in Frage gestellt haben. Ein Normenkorridor, der eben ganz stark auf die Figur des weißen männlichen Arbeitnehmers konzentriert war. Das heißt, es hat soziale Kämpfe gegeben um die Anerkennung von anderen Lebens- und Existenzweisen. Und jetzt nochmal den Bogen zum Anfang schlagend, damit haben natürlich auch Menschen neue Anteile erhalten, die auch dazu geführt haben, dass diejenigen, die vorher qua Geburt als weiße Männer in einem wohlhabenden Land des globalen Nordens per se privilegiert waren. Also hier finden natürlich sozusagen auch Umschichtungen von Privilegierungen statt. Das Modell ist also nicht nur ökonomisch und normativ, es ist aber auch international problematisch. Die Entwicklung von Demokratie und Wohlfahrtsstaaten in Europa hat eben eine häufig nicht miterzählte Vor- und Parallelgeschichte, das heißt sozusagen einer Vorgeschichte des Imperialismus und des Kolonialismus und einer Parallelgeschichte sozusagen von Welthandelsbedingungen, die nicht zum Vorteil von Ländern des globalen Südens sind. Das heißt, dieses Wohlstandsmodell hat seinen Schatten hinterlassen, und zwar in Form von sozialen Verheerungen, aber auch von politischen Diktaturen und von ökologischer Ausbeutung in anderen Teilen der Welt. Und für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, einfach auch nochmal in Erinnerung zu rufen, zum Beispiel der Putsch des demokratisch gewählten sozialistischen Präsidenten Chiles, Salvador Allende, mit Unterstützung der USA hat eben dazu geführt, dass unter General Pinochet Chile zum Labor des Neoliberalismus geworden ist, dass dort Sachen ausprobiert worden sind, bevor in den USA, bevor in Großbritannien die Altersvorsorge privatisiert worden ist. Also hier hat es eine ganz enge Kooperation mit Diktaturen im globalen Süden gegeben. Dritter Punkt, warum dieses Modell keins ist, wo wir sagen können, na hin zurück und wir lösen so die soziale Frage, und das sind die ökologischen Grenzen des Modells. John Maynard Keynes, in diesem Punkt sehr weitsichtig, hat schon 1930 in seinem Artikel Wirtschaftliche Möglichkeiten für unsere Enkelkinder geschrieben: Wenn das Kapital um, sagen wir, 2% pro Jahr wächst, wird sich die Kapitalausstattung der Welt in 20 Jahren um die Hälfte vergrößert haben und 7,5-mal in 100 Jahren. Stellen Sie sich das einmal in Form stofflicher Dinge vor, Häuser, Transportmittel und Ähnliches, und stellen Sie sich jetzt mal Wachstumsraten von 6-7% vor, und das in Häusern, Transportmittel und Ähnlichem. Grenzenloses Wachstum in einer eben endlichen Welt, bezogen auf einen Planeten, ist sozusagen auf Dauer ein strukturelles Problem. Expansive Kapitalakkumulation mit einem unentwegt wachsenden Sozialprodukt kann nur an die Grenzen des Planeten stoßen, und alles Wirtschaften, und das ist an dieser Punkt ein ganz zentraler, ist hier ein ganz zentraler Punkt, schließt Stoff- und Energietransformationen und eben ihre ökologischen Auswirkungen ein. Das heißt, wir haben jetzt die Situation zu sagen, also der flexible Finanzmarktkapitalismus der Gegenwart ist strukturell krisenanfällig und produziert immense soziale und ökologische Verwerfungen. Das fordistisch-keynesianische Modell der 50er bis 70er Jahre ist aber aus den gerade genannten Gründen auch keine Lösung. Also so eine Idee von vorwärts in die Vergangenheit, es war doch mal gut, funktioniert aus den eben genannten Gründen nicht. Und damit steht natürlich sozusagen die zentrale Frage an, zu gucken, was könnte denn stattdessen sein? Und ich möchte das ausgehend jetzt von der ökologischen Frage tatsächlich in zwei Punkten vertiefen, um dann nochmal abschließend auf die soziale Frage zurückzukommen. Es ist, die Debatte kennen wahrscheinlich viele von Ihnen, die Diskussion darum, ob es nicht eine Lösung sein könnte, einen grünen Kapitalismus zu schaffen. Und zwar eine Lösung nicht nur für die ökologische, sondern auch für die ökonomische Krise. Mitunter wird auch von einem Green New Deal gesprochen, also der Idee, sozusagen New Deal geht auf Roosevelt zurück sozusagen und die Sozialprogramme in den 1930er Jahren in den USA, also die Idee sozusagen, ein ökologisch-soziales Programm aufzulegen. Was ist die Idee hierhinter? Und ich möchte ausführen, warum ich der Überzeugung bin und mit mir viele andere Beobachterinnen, warum das eine tragfähige, dauerhafte Lösung nicht sein kann, auch wenn einzelne der Bestandteile aus der Diskussion natürlich sehr relevant für Zukunftsoptionen sein können. Was ist die Idee im grünen Kapitalismus? Die Idee ist erstmal sozusagen, grüne Technologien als neuen Wachstumsmarkt zu sehen. Und die damit verbundene Idee, den Ressourcenverbrauch durch eine Effizienzrevolution zu drosseln und also sozusagen also einen Wachstumsmarkt zu haben, Stichwort ökonomische Krise, Absatzkrise und so weiter, zugleich aber durch radikale Effizienzsteigerung weniger Ressourcen zu verbrauchen. Das Problem nun ist, und das haben viele Wissenschaftler nachgewiesen, dass diese Idee von Lösung auf einer Effizienzillusion basiert. Die Frage ist nämlich, die Idee von effizient wäre ja, dass sie mehr Wirtschaftsleistung bei weniger Naturzerstörung haben können. Und die Frage ist aber, in welchem Ausmaß sind eigentlich Effizienzsteigerungen möglich? Hier ist der dritte Punkt hier von ganz entscheidender Bedeutung. Das ist jetzt gerade an dieser Stelle ein bisschen technisch, aber ich glaube trotzdem wichtig, den Punkt zu machen, denn die Frage sozusagen, ist nicht der grüne Kapitalismus eine Lösung für alles, die begegnet uns relativ häufig. Wichtig ist zu unterscheiden, dass es eine relative und eine absolute Entkopplung von Wachstum und Ressourcenverbrauch gibt. Was heißt das? Relative Entkopplung heißt, die Abnahme der ökologischen Intensität pro Einheit des Wirtschaftsproduktes. Das heißt, ich verbrauche weniger Ressourcen für die Herstellung des gleichen Produktes. Das heißt aber, wenn ich ein hohes, starkes Wirtschaftswachstum habe, noch nicht, dass ich absolut weniger Ressourcen verbrauche. Und tatsächlich können wir für die vergangenen Jahrzehnte immer zeigen, dass zwar die Effizienzsteigerungen immens waren, seit 1970 hat sich der Energieverbrauch pro Wareneinheit halbiert, das Wirtschaftswachstum war aber immer noch viel größer. Das heißt sozusagen, der absolute Ressourcenverbrauch ist weiterhin gestiegen. Eine absolute Entkopplung würde eben bedeuten, dass der Einfluss der Ökonomie auf Umwelt- und Ressourcenverbrauch insgesamt zurückgeht. Und genau das ist das, was aufgrund des weiterhin stattfindenden Wirtschaftswachstums nicht stattfindet. Und wir haben dieses Problem, solange das Wirtschaftswachstum höher ist als die Effizienzgewinne, werden mehr natürliche Ressourcen verbraucht an dieser Stelle. Hier ist noch ein kleines Wort, das ist immer noch mal wichtig zu erwähnen, sogenannte Rebound-Effekte, die sich als absolut wichtig erweisen, wenn wir über die ökologische Frage sprechen. Und das, was vielleicht auch viele von Ihnen aus ihrem eigenen Alltag kennen oder was man sofort nachvollziehen kann. Es gibt direkte Rebound-Effekte, das heißt zum Beispiel durch Effizienzsteigerung sinken Preise und Konsumenten investieren das eingesparte Geld in andere Produkte oder Güter, die ihrerseits aber natürlich Ressourcen verbrauchen. Das heißt, das eingesparte Geld durch Effizienzsteigerung wird mitunter in noch ökologisch schädlichere Ausgaben investiert. Es gibt aber auch indirekte Rebound-Effekte, das materieller und psychologischer Art. Also wenn ich mein Auto abgeschafft habe und denke, okay, das ist jetzt total gut für die Umwelt, dann darf ich mir aber jetzt einen Flug pro Jahr gönnen oder zwei Flüge. Also wir können das sozusagen in der Konsumentenforschung sehen, dass diese Formen von Einsparung häufig durch die Rebound-Effekte konterkariert werden. Das heißt, das Versprechen, dass wir über grüne Technologien und grünes Wachstum die ökonomische Krise lösen und zugleich damit die ökologische Frage adressieren, also den Ressourcenverbrauch einschränken können, die erweist sich zumindest mit den bis zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Effizienzsteigerungsmöglichkeiten tatsächlich als Illusion. Die Frage ist jetzt natürlich, was dann? Das heißt umgekehrt natürlich in keinster Weise, dass Effizienzsteigerungen nicht von total großer Bedeutung sind. Ich habe es ja eben gesagt, ne, wenn sich der Ressourcenverbrauch pro produzierter Einheit seit 1970 halbiert hat, kann man sich vorstellen, dass das natürlich absolut relevant ist, an diesem Pfad auch festzuhalten. Er wird nur nicht an der Frage vorbeiführen, dass wir weiterhin ein Problem haben mit einer wachsenden Wirtschaft in einer endlichen Welt. Was ich zum Abschluss noch vorstellen möchte, denn es stellt sich ja immer die Frage, was sind denn dann eigentlich die Alternativen? Ist das, was aktuell und deswegen die Klammer am Anfang als Postwachstumsökonomie diskutiert wird, nämlich die Frage, ist eigentlich eine Ökonomie denkbar, die eben nicht auf permanente Steigerung, auf permanentes Wachstum, auf permanent ansteigenden Ressourcenverbrauch adressiert ist? Eine Ökonomie, die sagen würde, jetzt erstmal, um es nicht gleich superkomplex zu machen für die ganze Welt, sagen würde, das Maß, was man jetzt hat, das ist doch eigentlich ganz in Ordnung. Ganz abgesehen davon, dass es wesentlich höher ist als zu Zeiten, wo die Leute auch schon nicht ganz schlecht gelebt haben. Warum muss das noch jedes Jahr mehr werden? Es gibt Slogans sozusagen aus den Krisenprotesten zu sagen, eure Rezession ist nicht unser Postwachstum. Was ist hiermit gemeint? Hiermit ist gemeint, dass natürlich zum Beispiel im Nachgang der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 folgende ein radikaler Einbruch in den Volkswirtschaften stattgefunden hat. Also sozusagen kein Wachstum, sondern Rezession, also Minuswachstum. Und die Idee dieser Perspektive ist zu sagen, das ist aber etwas anderes, wenn die Wirtschaft infolge von Krisenphänomenen schrumpft, Arbeitslosigkeit und Armut produziert, das ist nicht unser Postwachstum. Und hier ist nämlich die Idee, Postwachstum als erwünschten Zustand herbeizuführen und sozusagen als gesellschaftliche Alternative zu gestalten. Und darüber möchte ich an dieser Stelle ein paar Worte verlieren, bevor wir dann darüber auch zur sozialen Frage abschließend nochmal zurückkehren. Und ich werde vor allem die Fragen aufgreifen, inwiefern werden in diesen Debatten um Postwachstum Lösungen nicht nur für die ökologische Krise, sondern eben auch für die soziale Krise angeboten. Denn wir können uns, wenn wir uns erinnern an die Phase des keynesianisch-fordistischen Kapitalismus, die einzigen Phasen, in denen die gesamte Bevölkerung substanziell davon profitiert hat, im Sinne von Einkommenszuwächsen, dass die Wirtschaft wächst, das ist in diesen Boomphasen gewesen. Also wo der Kuchen so stark gewachsen ist, dass man auch denen unten etwas abgeben konnte, ohne radikal und substanziell denen oben was nehmen zu müssen. Die spannende Frage ist jetzt natürlich, unter den Kräfteverhältnissen und in der Gesellschaft, der wir leben, was passiert eigentlich, wenn der Kuchen schrumpft? Wer gibt dann was ab? Und wenn wir uns die Situation anschauen, die wir jetzt aus Rezessionen kennen, dann sind es eher diejenigen, die nichts haben, die in solchen Konstellationen verlieren. Das heißt, an dieser Stelle ist die spannende Frage, können wir uns Postwachstumsökonomien überhaupt vorstellen, denen es gelingen würde, auch die soziale Frage zu adressieren? Und das wäre sozusagen die Frage nach der solidarischen Postwachstumsökonomie. Vielleicht ganz kurz, was in diesen Debatten eine große Rolle spielt. Die Frage nämlich danach, brauchen wir nicht einen neuen Indikator für Lebensqualität? Und zwar über die Grenzen herrschender Wohlstandsindikatoren hinaus. Der herrschende Wohlstandsindikator ist das Bruttoinlandsprodukt, also es erfasst den Gesamtwert aller Güter, Waren und Dienstleistungen, welche innerhalb der Grenzen einer Volkswirtschaft innerhalb von einem Jahr hergestellt werden. Dieser Indikator hat eine Menge Probleme. Viele von Ihnen werden davon gehört haben. Er sagt nichts darüber aus, wie dieses Bruttoinlandsprodukt verteilt ist. Sie können dasselbe Bruttoinlandsprodukt mit komplett unterschiedlichen Verteilungen haben. Es erfasst nicht all die wesentlichen Aufgaben, die tagtäglich unbezahlt geleistet werden. Die unbezahlte Haus- und Reproduktionsarbeit, der ganze Umfang von unbezahltem Engagement und freiwilligen Arbeit, all das taucht in diesen Rechnungen nicht auf. Wir haben also in der Debatte Leute, die weniger sagen, das Bruttoinlandsprodukt muss, oder die schon sagen, das Bruttoinlandsprodukt muss für eine nachhaltige Welt sinken, die damit aber die Perspektive vertreten, zu sagen, das muss nicht per se ein Verlust von Lebensqualität sein. Und hier entsteht nämlich jetzt sozusagen auch ein bisschen die Diskussion zu fragen, gäbe es nicht andere Indikatoren eigentlich, nicht das Bruttoinlandsprodukt, sondern zu messen, wie eigentlich die Wohlfahrt in einem Land beschaffen ist. Da gibt es ganz unterschiedlich. Es gibt den vielleicht am bekanntesten den Human Development Index. Da werden neben dem Bruttoinlandsprodukt immerhin noch die Lebenserwartung und der Bildungsgrad berücksichtigt. Sehr populär im Kontext der Postwachstumsdebatten ist der Happy Planet Index, bei dem es sozusagen darum geht, Lebenszufriedenheit und den ökologischen Fußabdruck zu messen. Das können wir jetzt, kann ich gerne in der Diskussion auch nochmal drauf eingehen, an dieser Stelle nicht vertiefen. Ich möchte nur damit anzeigen, dass es eine breite Debatte darüber gibt, ob wir nicht eigentlich Wohlstand und Lebensqualität in neuer Weise messen müssen und uns davon verabschieden müssen, es vor allem an Wachstumsraten festzumachen. Ich finde die Frage, was gerade extrem populär in der Debatte ist, Lebenszufriedenheit zu messen, hochproblematisch aus ganz unterschiedlichen Gründen. Sie werden in der Diskussion auch immer wieder Positionen finden, die Ihnen sagen, dass die Menschen in armen Ländern sowieso viel glücklicher sind als die mit Konsumgütern zugeworfenen Menschen im globalen Norden. Und das sind natürlich hochproblematische Argumentationen, die quasi eine Nostalgisierung von Armut implizieren. Und wir wissen, dass tatsächlich subjektive Lebenszufriedenheit jetzt als Indikator für Lebensqualität zu nehmen hochproblematisch ist. Wir nennen das in der Soziologie das Problem der adaptiven Präferenzen. Das heißt, Menschen passen ihre Glücksvorstellungen den tatsächlichen Lebenslagen an. Und wir wissen auch, dass insbesondere viele religiöse und spirituelle Ideen dazu führen, dass Menschen sich mit sehr prekären, armen Lebenslagen arrangieren, sie sozusagen mit der Aussicht auf ein postirdisches Glück für sich sozusagen in eine Lebensqualität umdeuten. Und wenn das sozusagen zur Folge hätte, dass man sagt, okay, die Leute brauchen, sind zwar arm, aber sie brauchen nicht mehr, weil sie sind ja total glücklich. Das sind so ein bisschen die problematischen Implikationen der Debatte, die sagt, lasst uns doch einfach die Lebenszufriedenheit messen, warum das aus meiner Sicht nicht ganz so einfach ist. Der zweite Punkt hier, Suffizienz, ist einer, der sagt, anders als in den Debatten um den grünen Kapitalismus, es reicht eben nicht, es nur effizienter zu machen. Also dafür bräuchte man eine wahnsinnige Effizienzrevolution, sondern es muss auch weniger werden. Also die Idee sozusagen von Verzicht und dass man zumindest in den Ländern des globalen Nordens nicht weiter auf dem Niveau wird konsumieren und leben können, steckt in dieser Idee der Suffizienz. Hier gibt es insofern teilweise eine Problematik, weil in der Debatte um die Postwachstumsökonomie die sozialen Ungleichheiten innerhalb der Länder des globalen Nordens relativ wenig Berücksichtigung finden. Wir finden häufig Reden von wir hier in den Wohlfahrtsstaaten des globalen Nordens müssen den Gürtel enger schnallen und so weiter und so fort. Und das blendet natürlich aus, dass zum Beispiel der ökologische Fußabdruck auch von Menschen jetzt innerhalb Deutschlands extrem unterschiedlich ist und dass der eben vor allem von den ökonomischen Ressourcen abhängt. Das heißt, Menschen sozusagen auf Hartz-IV-Niveau haben einen wesentlich kleineren ökologischen Fußabdruck als Menschen mit einem hohen Einkommen, die in großen Häusern wohnen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist, wenn wir hier immer nur darüber reden, dass alle den Gürtel enger schnallen müssen, müsste man überhaupt auch erstmal auch hier sozial differenziert sich angucken, wie eigentlich der Verbrauch ist. Und eines der spannenden Ergebnisse in der Diskussion ist, dass wir feststellen, ökologisches Bewusstsein, also Menschen, die sich mit diesem Thema in problematisierender und kritischer Ansicht Absichten auseinandersetzen, haben nicht unbedingt den kleineren Fußabdruck, sondern ganz im Gegenteil. Es gab eine Untersuchung, die herausgefunden hat nach Parteipräferenz, dass diejenigen, die die größte Problematisierung oder die kritischsten Ansichten zum Fliegen vertreten haben, nämlich die Anhänger und Anhängerinnen und Wählerinnen der Grünen, zugleich diejenigen waren, die substanziell mehr geflogen sind als diejenigen sozusagen mit anderen politischen Präferenzen, die ein deutlich geringeres ökologisches Bewusstsein. Das ist natürlich für uns in der Soziologie ein spannendes Phänomen. Bewusstsein und Lebenspraxis fallen hier in keinster Weise zusammen. Wie kommt es zu diesem Umstand? Es kommt dazu, dass ökologisches Bewusstsein in gebildeteren und privilegierteren Schichten verbreiteter ist und dass mit diesem Lebensstil in der Regel ein größerer Fußabdruck einhergeht. Das heißt, man muss in der Debatte auch aufpassen, dass nicht diejenigen, die quasi ökologisch bewusst kommunizieren, daraus auch häufig, ich würde sagen, das ist auch ein neues Thema von neuer Klassendistinktion, sich über andere erheben, faktisch aber einen größeren ökologischen Fußabdruck haben als diejenigen, die sie für ihr mangelndes ökologisches Bewusstsein kritisieren. Ich denke, das wird eine der spannenden Fragen der Zukunft sein. Ich möchte ganz kurz an dieser Stelle noch auf eine Perspektive zu sprechen kommen, von der Sie vielleicht auch schon gehört haben, nämlich in der Debatte, wie könnte eine andere Gesellschaft, eine andere Ökonomie aussehen, spielen Perspektiven von Commons, von Gemeingütern, von Commoning, von Konvivialismus eine ganz zentrale Rolle, nämlich der Idee, quasi solidarische Ökonomie im Kleinen zu organisieren, weniger Eigentum zu besitzen, Ressourcenverbrauch zu reduzieren, indem man teilt und tauscht, Stichwort Sharing Economy an ganz vielen Stellen, also einen anderen Begriff des Wirtschaftens in kleineren Einheiten zu entwickeln. Das kann ich jetzt an dieser Stelle nicht im Detail ausführen. Da ist einerseits viel spannendes Potenzial drin, tatsächlich bestehende Eigentumsordnung zu überdenken, zu fragen, kann man nicht Ressourcenverbrauch und ökologische Belastung dadurch reduzieren, dass jeder sozusagen ein eigenes Auto haben muss und indem man sozusagen Ressourcen teilt und damit die Nutzung intensiviert. Das sind Debatten, die hier nochmal ganz neue Perspektiven eröffnen. Um vielleicht nur an dieser Stelle es ganz kurz problematisieren zu sagen, es gibt viele, viele spannende solche Alternativprojekte, die eine Mischung aus solidarischer Ökonomie im Kleinen, ökologischem Bewusstsein und sozusagen dem Anspruch des Ressourcenverbrauchs operieren. Aber wir müssen natürlich immer die Frage stellen, ist das eigentlich sozusagen als gesamtwirtschaftliches Modell denkbar? Und da haben wir tatsächlich das Problem, wie Elmar Altvater es mal formuliert hat, zu sagen, in gewisser Hinsicht sitzen wir in dem System, in dem wir leben, in der Wachstumsfalle. Der Kapitalismus ist mal, wie jemand es formuliert hat, ist keine Badewanne, bei der man den Stöpsel ziehen und einfach die Hälfte des Wassers ablassen kann. Das heißt, wenn in Ökonomien des Teilens und Tauschens weniger Güter verbraucht werden, dann ist das aus ökologischer Sicht natürlich total zu begrüßen, aus kapitalistischer Sicht ein großes Problem. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass Kapitalismus darauf angewiesen ist, dass Menschen Produkte nachfragen. Kapitalismus ist sozusagen profitorientiert und profitgetrieben. Das heißt, es reicht nicht, dass die Leute sagen, wir brauchen gar nicht mehr Gebrauchswerte, wir haben genügend Autos, wir haben genügend Bohrmaschinen, wir teilen uns das jetzt. Das ist von der Gebrauchswertperspektive total nachvollziehbar, das ist aus einer ökonomischen, kapitalistischen Perspektive wirtschaftspolitisch ein Problem. Und das heißt, dass sozusagen Mikromodelle im Alltag diesen strukturellen Wachstumszwang nicht werden lösen können. Das heißt nicht, dass diese Modelle und Praktiken an dieser Stelle zu verwerfen wären. Aber es heißt auch, dass man aufpassen muss, hier einer Illusion zu unterliegen, dass man eine systemische Wachstumsorientierung im Kapitalismus durch gemeinschaftliches Gärtnern oder Tauschen überwinden könnte. Die Frage ist jetzt sozusagen mit dem breiten Bogen, den ich geschlagen habe, was machen wir damit sozusagen, was machen wir mit der sozialen Frage in der Gesellschaft, in der wir heute leben, und vor allem, wie können wir die soziale Frage und die ökologische Frage dahingehend, dass wir nicht die soziale Frage über Wachstumsraten von 7, 8, 9% und sozusagen so eine Prosperitäts- und Boomphase der 50er Jahre, die wiederzubeleben, lösen können. Was machen wir also mit der sozialen Frage in der Gegenwartsgesellschaft? Und hier ist aus meiner Sicht ein ganz starker Link zurück zur Frage der sozialen Ungleichheit. Denn auch wenn wir den Wachstumsmotor nicht durch Gärtnern und Tauschen ausschalten, können wir doch darauf gucken, was eigentlich zentrale Wachstumsmotoren sind und was sozusagen umgekehrt Hemmnisse dafür sind, Wachstum zu reduzieren. Und hier kann man ganz klar sagen, soziale Ungleichheit ist ein wesentlicher Wachstumsmotor. Das heißt, wenn wir geringe Wachstumsraten oder Schrumpfung haben, ich habe es eben schon angesprochen, wissen wir aus den realen Ökonomien, die wir kennen, dass das zulasten derjenigen geht, die am wenigsten besitzen. Je ungleicher eine Gesellschaft, desto problematischer ist Schrumpfung, desto problematischer ist Rezession. Eine Gesellschaft mit einer gleicheren Verteilung kann sozusagen niedrige Wachstumsraten in anderer Weise wiederum verteilen. Ich habe eben auch schon gesagt, dass in einer sehr ungleichen Gesellschaft wir nämlich etwas beobachten, nämlich dass nachhaltige Lebensführung und ökologisches Bewusstsein zu einer neuen Klassendistinktion werden, mit der diejenigen beschämt werden, die faktisch viel kleinere ökologische Fußabdrücke haben. Das ist an dieser Stelle aber erstmal nur eine Nebenbemerkung. Tatsächlich ist die Verteilungsfrage in vielerlei Hinsicht für radikalere Reform in der Gegenwartsgesellschaft eine ganz zentrale. Denn es gibt sozusagen zum Beispiel in der wirklich beeindruckenden Studie von Wilkinson und Pickett, die Gleichheit ist Glück heißt, dass wirklich für viele Länder erhobene Ergebnis, dass Wohlbefinden in reichen Gesellschaften sich eben nicht nach dem Pro-Kopf-Einkommen richtet, sondern nach der Verteilung des Wohlstands. Und dass man hier sehen kann, deshalb Gleichheit ist Glück in ihrer Studie, Lebenserwartung, psychische Erkrankungen, Gefängnisstrafen, Drogenabhängigkeit, Bildungsstandard und so weiter profitieren, all diese Dimensionen profitieren sozusagen von geringerer sozialer Ungleichheit. Das heißt, unter Bedingungen sozusagen gleicherer Verteilung ist natürlich auch die Debatte der Suffizienz, also des weniger anders zu führen. In einer radikal ungleichen Gesellschaft wird der Ruf nach, alle müssen den Gürtel enger schnallen und wir müssen uns bescheiden, natürlich hochgradig problematisch. In einer Gesellschaft sozusagen der gleicheren Verteilung ist hier zumindest ein anderer Ansatzpunkt ermöglicht. Letztes Stichwort, Wachstumstreiber. Arbeit ist immer auch ein Wachstumstreiber. Auch systematische Arbeitszeitverkürzung und Umverteilung von bezahlter Arbeit wird durch Ungleichheit verhindert. Die gigantischen Produktivitätsfortschritte der vergangenen Jahrzehnte sind nicht im Marxischen Sinne, im Sinne einer Ausdehnung des Reichs der Freizeit in Freiheit verwandelt worden. Schon John Maynard Keynes war in den 30er Jahren der Überzeugung, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt eine 15-Stunden-Woche für alle realistisch sei. Die hohe Ungleichheit in der Verteilung von Einkommen und Macht hat umgekehrt sozusagen zur Folge, dass die Armen viel arbeiten, um zu überleben und dass die mehr haben, arbeiten, um den Abstand zu den Armen zu wahren. Das heißt, diese Frage an das Arbeitsvolumen als Wachstumsmotor heranzugehen, hängt ebenfalls ganz zentral mit der sozialen Frage zusammen. Das kann unter den aktuellen Bedingungen, und damit komme ich ans Ende, in vielen Punkten erstmal nur eine Politik des Trotzdem sein. Eine Politik des Trotzdem in vielen konkreten Ansatzpunkten, denn zu sagen, wir haben ein Modell wie den keynesianisch-fordistischen Kapitalismus, zu dem wir einfach zurückkehren können, das haben wir nicht. Wir haben konkrete Ansatzpunkte, für die zum Beispiel der eingangs erwähnte Thomas Piketty mit seinem Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert, globale Kapitalsteuer, andere Besteuerung von Erbschaften, Vermögen, zumindest Ansatzpunkte geschaffen hat. Fragen der Re-Regulierung von Finanzmärkten wären andere Punkte. Das sind erstmal kleine Punkte, aber sozusagen Abbau sozialer Ungleichheit wäre die Voraussetzung dafür, dann mit allen darüber diskutieren zu können, wie ein Leben sozusagen mit weniger überhaupt aussehen könnte. Aber das geht nur, wenn diejenigen, die jetzt wenig haben, mehr haben. Und damit bin ich am Ende und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie sind auf die Minute genau. Das war ja wirklich ein sehr breiter Bogen mit ein paar durchaus sehr kritischen Blicken auf aktuelle Diskurse. Da sind sicherlich auch einige Fragen dazu möglich. Die Fragerunde ist offen. Sie können jetzt Fragen stellen oder Kommentare platzieren, wie auch immer Sie das für sich vergeben.
In Ihrem Vortrag ist nichts über den technischen Wandel vorgekommen. Doch aber auch eine sicherlich wesentliche Rolle.
Ja. Sie haben vollkommen recht.
Eine weitere Frage vielleicht dazu. Mhm. Wenn Sie vom Grenzen des Wachstums sprechen, müssten Sie meiner Ansicht nach auch davon sprechen, von dem Grenzen des Bevölkerungswachstums.
Mhm. Genau, danke für die Fragen. Zwei wichtige Punkte. Sie haben vollkommen recht. Ich habe jetzt nicht ausführlicher über den technologischen Wandel gesprochen. Der war natürlich adressiert, als es um die Frage der Effizienzrevolutionen im grünen Kapitalismus ging. Ne? Also sozusagen ist es möglich, durch technischen Fortschritt Effizienzgewinne zu lancieren, die es schaffen, tatsächlich absolut die Frage von Wachstum und Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Da steckt natürlich die technologische Frage drin. Und wenn, was ich an einer Stelle gesagt habe, quasi der Ressourcenverbrauch pro produzierter Einheit sich seit den 1970er Jahren halbiert hat, dann hat das natürlich ganz wesentlich auch damit zu tun an dieser Stelle. Ich glaube, an einem anderen Punkt, das habe ich jetzt sozusagen aufgrund der Zeit nicht weiter ausgeführt. Die ganze Diskussion um, könnten wir nicht ressourcenschonender und solidarischer leben, wenn wir im Sinne von Teilen, Tauschen und Nutzen, im Sinne einer Sharing Economy uns von der Idee sozusagen von exklusivem Privateigentum und jeder braucht sein eigenes Auto und jeder braucht seine eigenen Sachen und so weiter verabschieden, ist natürlich eine Debatte, die ganz stark mit Digitalisierung und technologischem Wandel zu tun hat. Und wir sehen aber damit auch viele der Probleme. Wir sehen Ideen, die genau so gestartet sind, Beispiel Airbnb und andere, wo natürlich die spannende Frage ist, was passiert eigentlich im Sinne, Stichwort Plattformkapitalismus, wenn dahin einerseits eine Idee ist, wir könnten anders tauschen und teilen und dann aber wiederum die Frage ist, wer eignet sich eigentlich die Profite dieser Praktiken an und werden nicht genau solche vermeintlich alternativen Praktiken genau über die Möglichkeiten der Digitalisierung auch in einer Form ökonomisiert, die nochmal ganz, ganz neue Fragen aufwerfen. Also ich glaube, das sind die großen Spannungsfelder der Frage, was könnte alternativ wirtschaften im Sinne von Teilen, Tauschen und Nutzen eigentlich mit Blick auf sozusagen eine alternative Postwachstumsökonomie aufwerfen. Und ich glaube tatsächlich, dass zentrale Debatten damit zusammenhängen, was technologisch möglich sein wird. Das geht ja, wenn man an jemanden wie Jeremy Rifkin denkt, sogar so weit zu sagen, wir werden irgendwann eigentlich sozusagen den Übergang zum Postkapitalismus haben, wenn nämlich in dem Sinne wir Dinge produzieren können, ohne dass wir, also das ist ja die Idee sozusagen der Null-Grenzkosten-Gesellschaft, ich einen 3D-Drucker habe und ich kann sozusagen die wesentlichen Dinge des Gebrauchs, aber auch die wesentlichen Dinge der Produktion im 3D-Drucker ausdrucken, kostet eigentlich sozusagen jedes neu produzierte Gut eigentlich keinen nichts zusätzlich, dann stehen natürlich ganz wesentliche Prämissen sozusagen der kapitalistischen Wirtschaftsweise in Frage. Also ich würde sagen, da ist viel Dynamik in den Debatten, was sozusagen technologiegetrieben mit dem Kapitalismus passieren wird. Die zweite Frage ist spannend, die Sie ansprechen. Und tatsächlich ist die Frage von Wirtschaftswachstum und Bevölkerungswachstum eine gewesen, die Debatte in ihren Anfängen sehr, sehr stark geprägt hat. Der Bericht des Club of Rome von 1972 zu den Grenzen des Wachstums, wo erstmals genau mitten in, das müssen Sie sich auch nochmal vorstellen, mitten in der Hochphase des keynesianisch-fordistischen Kapitalismus, als alle dachten, das ist jetzt sozusagen die Gesellschaft, wie wir sie immer haben werden, permanentes Wachstum, jedes Jahr sozusagen wird es mehr. In diese Hochphase kommen damit erstmalig die Zweifel, ist das eigentlich unbegrenzt fortführbar? Im Bericht des Club of Rome spielt die Frage des Bevölkerungswachstums und die notwendige Reduktion von Bevölkerungswachstum eine sehr, sehr zentrale Rolle. In der heutigen Debatte ist sie aus meiner Sicht aus guten Gründen entweder verschwunden oder stark in den Hintergrund gerückt, nämlich tatsächlich sozusagen aus gar nicht jetzt aus funktionalen oder ökonomischen Erwägungen, sondern aus normativen Erwägungen, dass Bevölkerungspolitik immer eine problematische Komponente hat und man definitiv und finde ich fragen muss, kann es in einer demokratischen Gesellschaft eine wirklich in dem Sinne repressive oder gezielte Steuerung von Bevölkerung geben? Die Frage würde ich verneinen und aus dem Grund würde ich sagen, ist es natürlich wichtig zu gucken, was sind Bedingungen, die es Menschen ermöglichen, auch ohne große Familien zu überleben. Wir wissen, dass das eine soziale Frage ist. Das kann man für alle Wohlfahrtsstaaten der Welt zeigen, dass die Anzahl der Kinder mit der Einführung sozusagen verlässlicher Rentensysteme substanziell zurückgegangen ist. Das sind Fragen, die sind natürlich total sinnvoll, denen nachzugehen. Eine aber darüber hinausgehende Steuerung der Bevölkerungsgrößen halte ich sozusagen, wenn sie nicht sozusagen im repressiven Gewand daherkommt, tatsächlich für unmöglich und in dem Sinne ein Gewinn, dass sich das in der Debatte entkoppelt hat.
Ist es aber nicht so, dass das in vielen Dingen, was Sie jetzt gesagt haben, ein Problem kleiner werdenden Teils der Erdbevölkerung ist, nämlich dessen, was man gemeinhin den Westen nennt, auch wenn das natürlich falsch ist, kommt ja mal auf den Standpunkt an. Und das, ich würde Ihnen auch in Bezug auf das, was Sie zuletzt gesagt haben, vehement widersprechen, wenn wir davon ausgehen, dass die Prognosen sagen, dass die Bevölkerung von Afrika in den nächsten Jahrzehnten sich irgendwo mit dem Faktor 3 bis dem Faktor 4 verändern wird, wenn wir davon ausgehen, dass mittlerweile Indien und China 2,6 Milliarden Menschen haben und das wird also in absehbarer Zeit sich der 3 nähern und demgegenüber natürlich ein endliches Maß an Ressourcen gegenübersteht, dann stellt sich schon die Frage, ob sich die Dinge nicht auf andere Art und Weise lösen und ob das, ich sag mal das böse Wort, was wir jetzt hier letzte Stunde gehört haben, nicht eher ein Luxusproblem einer kleiner werdenden Zahl prozentual an der Gesamtbevölkerung der Erde ist.
Naja, es ist ja insofern kein Luxusproblem. Also Sie haben natürlich vollkommen recht, die globale Dimension reinzuholen. Die ist in der Debatte total zentral. Ich habe die jetzt heute nicht ins Zentrum gestellt, weil ich quasi von der sozialen Frage jetzt erstmal für den Kontext jetzt in diesem Fall der europäischen Länder ausgegangen bin. Natürlich ist die Wachstums- oder Postwachstumsfrage eine globale Frage, aber die Frage nach Postwachstum in den Ländern des globalen Nordens ist ja keine Luxusfrage, sondern wäre genau die Frage, dass die Länder, die eben wesentlich zu den Wachstumsraten und zum Ressourcenverbrauch auf der Welt beitragen, dass wenn es möglich sein soll, dass in anderen Ländern Wachstum und Entwicklung in Anführungsstrichen jetzt ermöglicht wird, dann heißt es auch, dass die Länder, die sozusagen einen großen Teil sozusagen der ökologischen Schäden verursacht haben, und das sind die Länder des globalen Nordens, dass insbesondere diese Länder Strategien oder Problematisierungen sozusagen von Wachstum und der Wachstumsreduktion adressieren müssen. Das ist keine Frage sozusagen der Länder des globalen Südens. In der Debatte ist es sehr, sehr kontrovers, ne? Also ob die einen sozusagen davon ausgehen, dass quasi in Ländern des globalen Südens weiter Wachstum möglich sein soll, gerade durch Einsparungen im globalen Norden, ob andere sagen, nee, man muss es auch dort einfrieren, das wäre nochmal eine eigene Debatte. Aber deswegen ist es kein Luxusproblem, sondern es ist eine Frage von Verantwortung. Es ist eine Frage, wer trägt eigentlich die Verantwortung für den jetzigen Zustand des Planeten. Und das sind tatsächlich in dieser Dimension die Länder des globalen Nordens. Die Frage der Bevölkerung, kann ich quasi nur noch mal das fortführen, was ich gerade angefangen habe. Wir wissen aus der historischen Forschung zur Entwicklung von Wohlfahrtsstaaten, wissen wir, dass die Bevölkerungsfrage in der von Ihnen auch interessierten Frage eine soziale Frage ist. Und aus den genannten Gründen finde ich es normativ problematisch, in diesem, also sozusagen jetzt gezielt Bevölkerung zu reduzieren oder sozusagen Bevölkerungswachstum einzudämmen. Aber mit diesem Wissen um die enge Verknüpfung von Bevölkerungswachstum und sozialer Frage ist die wirksamste Antwort, die wirksamste Strategie, ist die soziale Frage zu adressieren. Ist zu adressieren, dass sich nicht mehrere Kindersterblichkeit zu senken, da sind die Fortschritte in der Gesellschaft groß, dass ich nicht 8 Kinder brauche, damit 4 das Erwachsenenalter erleben und möglichst 2 noch leben, wenn ich alt bin, weil ich keine Altersvorsorge habe. Und das können wir eben historisch sehr gut zeigen. Und ich würde sagen, das ist ein Ansatzpunkt, um mit der Frage umzugehen. Und der erspart uns viele problematische Implikationen, die Bevölkerungspolitik eben immer hat.
Die Frage stellt sich aber doch so, dass wir in Anbetracht der Prognosen des Wachstums der Erdbevölkerung, dass sehr viele Leute sagen, das wird nicht eine Frage der Einsicht der westlichen Welt sein, sondern das wird eine Frage sein, die mit Gewalt gelöst wird, weil Afrika eben dann nicht mehr bereit ist, sein Erdöl in den Norden zu liefern und die anderen auch nicht, sondern das selber benutzen wird. Oder die Leute kommen eben dann zu 10 oder 20 oder 100 Millionen hierher. Die Frage ist, ob das eine Einsichtsfrage ist oder ob die normative Kraft des Faktischen nicht dafür sorgen wird, dass sich die Dinge ändern, wäre Frage 1. Und zu dem, was Sie gesagt haben, würde ich noch etwas widersprechen wollen an einer Stelle. Sie haben gesagt, solche Wirtschaftswachstum von 6-8% kann nur nach dem Krieg sein. Die Chinesen machen uns das seit langer Zeit vor, dass es auch ohne Krieg geht.
Ja, es geht auch ohne Krieg, aber klar, aber Sie verstehen schon, die Grundkonstellation ist die gleiche. Natürlich sozusagen natürlich sind hohe Wachstumsraten in den durchaus sozusagen im Zuge einer rasanten Industrialisierung, wenn Sie eine Agrargesellschaft haben, die sozusagen in rasantem Tempo industrialisiert wird. Natürlich sind dann sozusagen hohe Wachstumsraten möglich. Die sind aber auch dort nur in diesen Sonderphasen möglich. Das können Sie nicht auf Dauer stellen. Ob Sie jetzt ein Land nach dem Krieg wieder aufbauen oder ob Sie es industrialisieren, weil es vorher eine rurale Gesellschaft waren, das ist von der Grundstruktur kein Unterschied. Aber Sie brauchen diese Ausgangssituation, damit Sie solche Wachstumsraten erzeugen können. Den Punkt, den Sie gerade nochmal angesprochen haben, das sehe ich definitiv anders. Ich möchte nur auf eine Frage hinweisen, die aus meiner Sicht den letzten Punkt, den ich eben aufgrund der fortgeschrittenen Zeit hier nicht nochmal ausgeführt habe, eine zentrale Frage der Zukunft sein wird. Und das ist natürlich die soziale Frage jenseits von Nationalstaaten und in ihrer globalen Dimension. Und das ist natürlich auch die Frage, ob Migration in den Formen, wie wir sie beobachten, das ist ein praktischer Umgang mit globaler sozialer Ungleichheit. Das ist sozusagen Blanko Milanović, sozusagen ein ganz bekannter Weltbankökonom, der sich mit dieser Frage beschäftigt, der irgendwann auch gesagt hat, sind nicht die Migrantinnen von heute die Proletarier von, also sind die Migrantinnen von heute nicht eigentlich die Proletarier von gestern? Ist das nicht eigentlich sozusagen der neue soziale Kampf, der stattfindet? Und bis zu einem gewissen Grade ist das natürlich richtig. Trotzdem ist die Frage, was die Kraft, was das Faktische ist, immer auch eine Frage von sozialen Kämpfen. Und natürlich wird sich jetzt nicht einfach eine Einsicht im globalen Norden darstellen, ach, dann verbrauchen wir doch mal ein bisschen weniger. Das ist ja auch das, was ich eben adressiert habe. Es gibt sozusagen im Kapitalismus eine strukturelle Wachstumsdynamik. Wir haben aber in der Geschichte auch immer wieder gesehen, dass es Wendepunkte durch soziale Kämpfe und durch Sensibilisierung für Fragen gegeben hat. Und was wir beobachten im letzten Jahrzehnt, sind neue soziale Kämpfe entlang der sozialen Frage. Und da würde ich sagen, das sind Punkte, an denen wir ansetzen können und müssen.
Vielen Dank. Ich wollte mich jetzt hier nicht vordrängeln, aber wenn ich noch eine Frage habe. Das eine, mich interessiert tatsächlich auch die globale Dimension, und das eine ist sozusagen eine Rückfrage bei diesem historischen Entwicklung vom Fordismus zum Kenianismus und so weiter. Fehlt da nicht das Erklärungsmodell sozusagen der Globalisierung und des Outsourcing von Arbeitskräften und so weiter, um tatsächlich diese Wachstumsraten oder den Erfolg dieses Modells zu erklären? Das hat mir an der Stelle einfach gefällt. Und das andere, Sie haben es in der einen Antwort, das geht natürlich über den Vortrag hinaus, sozusagen die Frage oder die Zweifel, ob tatsächlich ein demokratisches Modell, wie wir es uns jetzt gerade vorstellen, als gut in der Lage ist, dieses Problem, was ja letzten Endes auch ein Interessensproblem ist, tatsächlich zu lösen. Also gerade wenn ich mir die aktuellen Debatten um Volkswagen und so weiter und soll man jetzt die bösen Chinesen, die jetzt plötzlich auf Elektroautos setzen und der Absatzmarkt und so weiter. Also das sind ja sozusagen Fragen, oder wenn auch die Sozialdemokratie gerade fragt, sollten wir nicht wieder sozusagen mehr investieren um Arbeit? Es ist ja gerade die Arbeiterbewegung, die sozusagen Wachstum fordert. Das sind ja absurde Fragen, die sozusagen unser Verständnis von demokratischer Repräsentation aufgrund in Frage stellen. Und da wollte ich nur... Wenn es sicher keine einfache Antwort geben wird.
Aber das Dilemma ist genau das, was Sie gerade besprochen haben, oder was ich auch nochmal gesagt habe, so zu der neuen Konstellation nach der Weltwirtschaftskrise 2008 folgende. Es gibt große Konflikte, wie man es lösen soll, auch in Europa, zwischen Deutschland sozusagen als Vertreter sozusagen einer radikalen Austeritäts- und Sparpolitik und andere Länder, die jetzt sozusagen eher auf Wachstum, aber einig darin, dass es mehr Wachstum werden soll, sind sich alle. Das heißt, die Wachstumsfrage ist natürlich in radikaler Weise hegemonial. Das ist gar keine Frage. Und es wird niemanden erfolgreichen Wahlkampf in irgendeinem Land machen mit dem Versprechen, dass die Wirtschaft schrumpfen wird. Das ist auch total klar. Und deswegen ist es natürlich eine spannende Frage, was man damit macht, insbesondere wenn man jetzt die Demokratiefrage hat. Und ich glaube, im Moment kann man nicht mehr machen, als einerseits sozusagen Wissen zu mehren und dieses Dilemma anzusprechen, was ich eben thematisiert habe, dass Bewusstsein oder Wissen aber nicht ausreicht. Und das sind dann auch schon Fragen sozusagen von sicherlich auch technologischen Entwicklungen und Veränderungen, die es Menschen leichter machen, weniger zu brauchen. Und da haben wir zum Beispiel im internationalen Vergleich natürlich schon mal gute Beispiele. In einem Land wie Deutschland oder in den Niederlanden ist der Pro-Kopf-Ressourcenverbrauch ungefähr die Hälfte von den USA und von Australien. Wir sehen also auch in den kapitalistischen Ländern des globalen Nordens große Unterschiede, die natürlich Orientierungen für Handlungsimpulse sein können. Aber wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist und sich die Kräfteverhältnisse anguckt, natürlich steht eine Postwachstumsperspektive auf ziemlich verlorenen Posten im Moment, wenn sozusagen die Kräfte, die sich als gesellschaftlich progressive begreifen und die zum Beispiel die soziale Frage adressieren, genau auf die Wachstumsfrage setzen. Aber letztlich ist es eines der größten Dilemmata in der jüngeren Vergangenheit, dass man sagt, man kann in dieser Weise möglicherweise die soziale Frage entdramatisieren. Man tut es aber auf eine Weise, die mit Blick auf die globale soziale Frage verheerend ist. Denn wenn wir nochmal auf das Thema Migration und Flucht zurückkommen, Klimaflucht ist wirklich erst in ihren Anfängen und das wird eine ganz andere Dimension kriegen. Und trotzdem ist Klimawandel schon heute eine der wesentlichen Fluchtursachen. Welthandelsbedingungen eine der wesentlichen Fluchtursachen. Das heißt, diese Frage, die soziale Frage im sozialdemokratischen Sinne mit so einer Sehnsucht vielleicht nach so einem keynesianisch-fordistischen Wohlfahrtsstaat zu lösen, kann immer, wenn es überhaupt, ich glaube, dass es aus den vielen Bedingungen, die ich skizziert habe, auch nicht gelingen würde. Aber setzen wir das mal voraus. Aber mit Blick auf die globale soziale Frage wäre das ein Desaster und wäre das tatsächlich in dem Sinne auch eine radikale Abschottung. Das mit der Globalisierung, Sie haben vollkommen recht, natürlich ist der flexible, angebotsorientierte Kapitalismus ganz stark in eine sich globalisierende Weltwirtschaftsordnung eingebettet. Ich habe es insofern jetzt nicht total lange ausgeführt und das wäre nochmal eine ganz eigene Debatte. Es gibt diejenigen, die sagen, dieser Wandel, sozusagen dieser wirtschaftspolitische Paradigmenwechsel war wegen der Globalisierung unvermeidlich. Die andere Perspektive würde eher sagen, diese Form von radikaler Globalisierung ist genau staatlich forciert worden. Und da wäre man in einer ganz eigenen Debatte drin, dass aber gerade mit dem Finanzmarktkapitalismus diese globale Dimension nochmal an Einfluss gewonnen hat. Das ist, glaube ich, unbestreitbar.
Ja. Okay, ich danke Ihnen für den herrlichen Schlussakkord nochmal, für den sehr breit aufgestellten Vortrag. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Dankeschön nochmal.
Danke sehr.